willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge unseres Fit for Digital Podcasts. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch. Ich habe heute zwei Interviewpartner in der Sendung und heute geht es um agiles Arbeiten, speziell um agile Teams. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das hatten wir nämlich noch nicht und ich bin gerade in einem Projekt da unterwegs. Deswegen freue ich mich ganz besonders, da mal reinzuschauen. Ich habe heute die Amelie Thielerik und den Manuel Nicklich bei mir. Die beiden werden heute über eine Studie und die Ergebnisse der Studie und alles, was da ringsrum noch passiert ist, berichten. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass ihr dabei seid, Manuel und Amelie. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, stellt euch doch gerne kurz vor und gebt einfach unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Einblick in eure Arbeit, vielleicht auch den Namen nochmal erwähnen von eurem Projekt. Legt gerne los.
Okay, dann starte ich mal direkt. Genau, ich bin Amelie Thielerik. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FAU Erlangen-Nürnberg, also an der Uni. Mein Werdegang ist so ein bisschen, ich habe den Bachelor und den Master im Bereich Soziologie gemacht, war danach als Projektmanagerin in einem kleinen IT-Startup tätig und habe da so auch die ersten Berührungspunkte mit Agilität gehabt. Denn als ich dort gearbeitet habe, wurde auf Scrum umgestellt. Das heißt, ich wurde dann zur Product Ownerin und habe das ja hautnah miterlebt. Und nach diesem Jahr im Startup ging es für mich zurück an die Uni, eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin direkt in ein Projekt, über das wir eben heute auch sprechen. Und das Projekt war DGAP, gute, agile Projektarbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Dazu bin ich auch Scrum Masterin, habe da eine Zertifizierung gemacht und ja, mein Arbeitsalltag sieht im Endeffekt so aus, dass ich zu einem Teil Projekte betreue, Projektarbeit mache, also das heißt sehr viel mit Unternehmen zusammen. Das heißt, wir machen Interviews, Befragungen, Workshops, arbeiten mit den Unternehmen, vor allem eben mit dem Fokus auf die Beschäftigten zur Agilität, vor allem zu guter Agilität, da kommen wir noch drauf. Und zum anderen Teil bin ich auch als Dozentin tätig, das heißt, ich unterrichte Studierende, mache Seminare. Da habe ich zum Beispiel auch letztes Semester ein Seminar zum Thema Agilität gemacht. Genau, und sehr, sehr abwechslungsreich, sehr viele spannende Einblicke bekommt man vor allem auch in Unternehmen und in die Unternehmenspraxis. Und man lernt nie aus, merkt man da auch immer wieder.
Dankeschön.
Ja, genau, vieles hat Amelie jetzt schon gesagt, also insbesondere die Tätigkeitsfelder überschneiden sich bei uns, aber vielleicht kurz zu meiner Person noch. Ich bin Soziologe, befasse mich mit Themen an der Schnittstelle von Organisations- und Arbeitssoziologie und konkret sind es Fragen zu Auswirkungen von Transformationen in und von Organisationen, also zum Beispiel die Umstellung auf die agile Organisation und den Auswirkungen oder was das dann für die Menschen bedeutet, die in diesen Organisationen arbeiten und welche neue Formen von Arbeit auftauchen. Also das ist quasi so allgemein gesprochen. Also ganz konkret beschäftige ich mich neben dem Thema Agilität eben auch noch mit Fragen der Herausforderung oder Veränderung von beruflicher Bildung im Kontext von Digitalisierung. Und genau, also wie Amelie schon gesagt hat, die Tätigkeitsfelder sind ähnlich. Ganz besonders Spaß, das will ich an der Stelle jetzt auch nochmal hervorheben, sind tatsächlich diese qualitativen Interviews, die wir viel machen und Workshops, wo wir tatsächlich in die Unternehmen gehen und dann eben mit den Menschen darüber sprechen, wie sie ihre Arbeit wahrnehmen und was sich an ihrer Arbeit verändert derzeit.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe euer Projekt, glaube ich, in irgendeiner Online-Veranstaltung kennengelernt, fand das mega spannend, gute agile Arbeit. Die Frage stellen sich viele Unternehmen, die da unterwegs sind, die mit Agilität entweder schon einige Jahre ab, ja, experimentieren kann man nicht mehr sagen, also die Agilität in ihre Arbeitsprozesse übernommen haben oder die eben anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen fand ich das ganz spannend, dass wir mal über diese ja, über dieses Projekt, über die Forschung, die dazu gemacht worden, reden. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, was war denn so die Ausgangsfragestellung? Ja, also warum ist das Projekt gestartet? Ihr könnt vielleicht auch noch ein bisschen was zu diesem Rahmen erzählen, weil ich glaube, es war ein BMBF-Projekt. Es gab irgendwie verschiedene Teilbereiche. Ihr habt eben DIGAP irgendwie gemacht. Genau, gibt da mal kurz einen Einblick. Also einmal in diesen in das Konstrukt, in wo das aufgehängt war oder ist, dieses Projekt, und das andere, was war denn die Ausgangsfragestellung?
Also das Ganze, das Projekt ist 2017 gestartet, lief jetzt bis 2021, bis jetzt im Sommer. Also wir haben das jetzt gerade abgeschlossen. War, wie du schon erwähnt hast, BMBF und ESRF gefördert und in einem Rahmenprogramm zu. Jetzt habe ich den genauen Titel nicht, aber zu Digitalisierung der Arbeit im weitesten Sinne ja, aufgehängt. Und dort gab es noch 29 weitere Einzelprojekte. Also da muss man vielleicht ganz kurz was zu der Struktur als solche sagen. Also es gab dieses Förderprogramm, diese Förderlinie des BMBFs, innerhalb dessen es 29 Teilprojekte gegeben hat, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen befasst haben, rund um das Thema Digitalisierung. Und dann ist es aber so, dass die Einzelprojekte selbst nochmal in Teilprojekte unterteilt sind. Das heißt also, auch bei uns DIGAP war letztlich in sechs verschiedene Teilprojekte, die eben von unterschiedlichen Akteuren bearbeitet wurden, aufgeteilt. Das hat sich in Wissenschaftspartner, wie wir jetzt einer sind, unterteilt, und aber eben auch Praxispartner und ja, sozusagen Transferpartner hat sich das genannt. Die Gewerkschaft Verdi war da noch dabei, beziehungsweise hat es eben auch mit auf den Weg gebracht zu Beginn. Denn, und jetzt komme ich zu der Frage, was war die Motivation und wie kam man zu dem Projekt DIGAP und der Fragestellung DIGAP? Befassen wir uns, das wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit der Frage nach guter, agiler Projektarbeit. Jetzt, und das sagen wir immer gerne dazu, geht es nicht darum, wie gut agil ist diese Arbeit, sondern tatsächlich, wie gut ist die Arbeit in agilen Kontexten. Denn, was man ja sagen muss, ich erwähne es kurz, vielleicht ist es den Hörerinnen und Hörern vielleicht schon bekannt, aber das agile Arbeiten bietet Beschäftigte ein gewisses Potenzial, sozusagen, hat also höhere Gestaltungs- und Handlungsspielräume, nicht zuletzt eben über die größere Verfügung der Beschäftigten, über Ressourcen und die verstärkte Selbstorganisation in den Teams. Aber also die Idee der Selbstorganisation ist nichts Neues, aber ist über, wenn man betrachtet, sozusagen immer auch ein enttäuschtes Versprechen gewesen. Und aus vorangegangenen Forschungsprojekten wusste man auch zu Agilität, dass diese Potenziale, die es für die Beschäftigten gibt, oft nicht realisiert werden. Also dass da sozusagen durch die Reduzierung auf bestimmte Elemente, agiler Ansätze, sozusagen, ja, wie soll ich sagen, so Belastungseffekte sich eingestellt haben, weil Agilität als Toolwirrwarr interpretiert wurde oder nur auf Kommunikation reduziert wurde, und sich sozusagen, wie gesagt, Belastungen Effekte eingestellt haben und diese Potenziale, die eigentlich im Agilen stecken, nicht realisiert wurden. Und wir haben uns eben gefragt, warum ist es so? Was sind die Faktoren, die da mitspielen, dass dieses Potenzial nicht gehoben wird? Und wie kommen wir aber auch dahin, dass dieses Potenzial, insbesondere aus der Perspektive der Beschäftigten, wie gesagt, Verdi war da auch involviert, wie kommen wir das hin? Also wie kriegen wir diese gute, agile Arbeit hin, und dass diese Potenziale tatsächlich auch für die Beschäftigten sich realisieren? Genau, also das ist sozusagen dieser Ausgangspunkt und was wir uns dann eben auch angeguckt haben.
Also unter gut kann ich jetzt so zusammenfassen, war dann irgendwie nicht gemeint perfekte Agilität in den Teams, sondern irgendwie funktionierende Projektarbeit in agilen Teams, auch nicht immer mit dem Fokus auf den Profit oder die Verbesserung oder das Produkt am Ende, sondern dass diese Teams möglichst ja konfliktfrei, wie sagt man das, ohne zu viel negative Erlebnisse funktionieren, kann man das so sagen?
Genau, also das Letzte würde ich halt sagen, ohne zu viele negative Erlebnisse, also quasi und zwar geäußert in Belastungseffekten beiden Beschäftigten und das Gute orientiert sich halt an dem DGB-Index Gute Arbeit, eine Befragung, die jährlich erhoben wird und die sozusagen drei große Bereiche, Teilindizes, wie sich das nennt, in den Vordergrund stellt, nämlich Ressourcen, Teilindex, Teilindex Belastungen und Teilindex Einkommen und Sicherheit. Mhm. Und das sozusagen, wenn da bestimmte Bedingungen gegeben sind, kann man von guter Arbeit sprechen. Und wir haben halt insbesondere Teilindex Ressourcen und Belastungen in den Vordergrund gestellt und gefragt, naja, wie kann sich das im Agilen auch realisieren, weil es auch gewisse Wahlverwandtschaften gibt. Ja? Also diese Ansätze des Selbstorganisierens, was in den Methoden des Agilen angelegt ist, findet sich eben auch als wichtiger Faktor für gute Arbeit. Mhm. Und das zusammenzubringen war Teil des Projekts.
Mhm. Ich habe vorhin noch mal eine Veröffentlichung von euch gelesen, da ging es um diese Herausforderung von fluiden agilen Teams, fand ich irgendwie ganz spannend. Ist ja nun mal eine Tatsache oder ein Merkmal von agilen Teams, dass sie oft fluide funktionieren, organisationsübergreifend aufgestellt sind. Fand das ganz spannend, was ihr da rausgefunden habt, was die Herausforderungen sind. Bei manchen Textstellen musste ich schmunzeln, weil ihr selber schon erlebt oder gehört, ne, dass solche Rollen geschaffen werden wie ein Produktmanager oder ein Projektmanager, der über dem Product Owner sitzt, ja, und dann irgendwie noch Steuerungsfunktionen hat. Alles irgendwie schon mal gehört, schon mal erlebt, führt zu Konflikten. Und das Thema Selbstorganisation ist für mich auch mega spannend, weil so viele Herausforderungen birgt. Ich selbst habe übrigens die bestfunktionierende Selbstorganisation von Teams in Teams, die ehrenamtlich zusammenarbeiten, erlebt, weil da ein ganz starker Treiber eben der Sinn war, warum dieses Team zusammengearbeitet hat. Also ein guter Zweck, ne? ein Projekt, was einen guten Zweck hatte, ein gemeinsames Ziel, das einen getragen hat. Und da hat es ja immer besonders gut funktioniert, ist natürlich im Arbeitskontext nicht immer der Fall. Fand ich ganz spannend zu lesen, aber um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen oder um da hinzukommen, was war denn daneben? Also ihr habt ja verschiedene Teilaspekte untersucht, auch nochmal so Zwischenveröffentlichungen gemacht. Was sind denn so drei oder auch vier so wichtige Ergebnisse, Erkenntnisse aus eurer Studie? Vielleicht können wir da mal direkt reinschauen.
Jetzt habe ich schon viel geredet, aber würde da trotzdem nochmal anknüpfen wollen. Also ein zentrales Ergebnis ist, das jetzt nicht unbedingt überrascht und das man auch vorher schon wusste oder sich denken konnte, aber das ich an der Stelle nochmal erwähnen wollte, weil es sich eben auch durch alles gezogen hat, ist, dass es einfach ganz zentral ist, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was agile Arbeit, aber eben was auch gute agile Arbeit ist. Gerade aufgrund dieser vielen Schnittstellen, die das agile Team hat, zu Kunden, zu anderen Teams, zu nicht agilen Umwelten, ja. Also ganz unterschiedlichen Stakeholdern ist es letztlich ganz zentral, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was man meint, wenn man von agil spricht, weil ansonsten es schnell zu Missverständnissen, falschen Erwartungen und eben dann auch Drucksituationen kommt. Ja? Also wenn tatsächlich agil mit flexibel gleichgesetzt wird, was gerne getan wird, dann heißt das, also dann ist das schon mal prinzipiell falsch, was die Idee angeht, aber das kann dann schnell eben zu falschen Erwartungen führen, die zum Beispiel ein Kunde an das Team stellt. Ja. Also das ist unser zentrales Ergebnis. Und damit, das ist dann vielleicht der zweite Punkt, der damit einhergeht, also Agilität muss ernst genommen und auch ein Stück weit gelebt werden, weil, was wir festgestellt haben in der quantitativen Befragung, große Teile der Beschäftigten finden es gut. Also mögen die Idee und finden es gut, auch agil zu arbeiten, also diejenigen, die agil arbeiten. Nur, was halt immer wieder vorkommt, ist, dass letztlich so Zeitdruck, Unterbrechungen, Überstunden und Mehrarbeit entstehen durch bestimmte Probleme, häufig dann eben in der Auseinandersetzung mit anderen.
Das System, ne? Also das System sorgt dafür, ne? Die Struktur der Organisation, die da Grenzen setzt, Dinge irgendwie mit einmachte, dass der Kunde irgendwie zwischendurch einfach selber mit den Entwicklern redet, anstatt über den Product Owner zu gehen und dann einfach mal so Anforderungen reinwirft. Ja.
Exakt. Und ein drittes Ergebnis war dann letztlich, das hast du schon erwähnt, das hat mich dann auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen überrascht. Du hast gesagt, du hast das auch erlebt, aber es wird ganz viel über Teams gesprochen. Mhm. Ja? Wenn man dann aber in die Unternehmen geht und sagt, na, wie ist das bei Ihnen im Team? Mhm. Dann war manchmal so die Rückfrage so, ja Moment, was meinen Sie denn überhaupt mit Team? Was ist denn überhaupt das Team? Meinen Sie jetzt das Produkt, an dem wir arbeiten, was dann ganz viele Leute sind? Ist es tatsächlich der eine Teilbereich des Teams? Dann gibt's ja auch innerhalb, wenn man jetzt von Framework Scrum spricht, das Entwicklerinnen-Team, aber dann auch das Scrum-Team. Und dann gibt's solche Sonderrollen, die du jetzt auch gerade schon erwähnt hattest. Und das macht eben diese eindeutige Teamabgrenzung ganz schwierig. Mhm. Und zwar nicht nur für die Externen, dass die nicht wissen, wer gehört zum Team, sondern auch für die Team selbst. Das heißt, so interne Strukturierung oder Abgrenzung ist ganz schwierig. Und wenn man jetzt sagt, jetzt organisiert euch mal im Team, stellt sich ganz schnell die Frage, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Das heißt, diese fluiden Teams und diese Aushandlung, was gehört zum Team und wer gehört zum Team, ist ganz wesentlicher Teil dieses Prozesses des Agilen. Ja, das immer auch als Prozess verstanden werden muss. Und jetzt basierend, und das ist das Letzte, was ich sagen will, basierend auf diesen Untersuchungen haben wir eben eine Definition davon entwickelt, was gute agile Arbeit ist, also was wir darunter vorstellen. Und ich will es ganz kurz vorlesen, weil es halt eine Definition ist, so ein bisschen, aber es sind ganz, ganz wichtige Punkte dabei. Eben gute agile Arbeit beschreibt einen dynamischen Arbeitskontext, in dem innerhalb eines agilen Ökosystems die iterative Erzeugung eines Mehrwerts über die Selbstorganisation des Teams und Integration des Kunden erfolgt. Also bis hierhin einfach mal das Setting, was bedeutet agil. Wobei das Team bei Planung und Einsatz ohne Einmischung von außen über die Arbeit notwendigen vereinbarten zeitlichen Ressourcen verfügen kann, eine Balance zwischen den verfügbaren Ressourcen und Arbeitsanforderungen, eine Extensivierung und Intensivierung der Arbeit verhindert, methodische Kompetenzen praxis- und zeitnah vermittelt werden und Prozesse so gestaltet sind, dass verschiedene Formen der Qualifizierung möglich sind, die Entwicklung einer fachlich kultursensiblen und sozialen Teamkultur als ständige Aufgabe wahrgenommen wird, Kunden innerhalb methodisch begründeter Grenzen integriert werden, das Management Verantwortung abgibt und die jeweiligen Rollen mit genügend Macht ausstattet, sodass sich eine entsprechende organisationale Einbettung und damit Schutz des Teams ergibt, die Governance-Strukturen und die Führungskultur aber auch so aufgestellt ist, dass die vorher genannten Kriterien auf Dauer gesichert und gefördert sind, sodass, und das ist dann das Ergebnis, eine geringe Belastung der Beschäftigten, ihr hoher Gestaltungsspielraum nachhaltig gesichert sind. So, das ist das zentrale Ergebnis. War jetzt viel. Ich glaube, wir werden aber auf einzelne Punkte jetzt auch gleich noch zu sprechen kommen.
Ja, also im Prinzip das Kernelement von eurer Definition ist, Hohe Selbstwirksamkeit des Teams bei geringer Belastung, ja, und die Belastung entsteht dann durch Strukturen, Prozesse, geringe Kompetenzen, was habe ich noch gehört? Kommunikationsschwierigkeiten, und dieses Aushandeln, was ist unser Team, ne? Oder wer gehört dazu?
Ja, was in dem Kontext auch wichtig ist, ist, dass eben eine nachhaltige Geschwindigkeit versucht wird anzustreben. Also, dass eben diese Belastung sich in einem Rahmen, sagen wir mal, einpendelt, weil es ganz oft in diesen Teams auch war, dass die solche Ausschläge hatten, dass die halt vielleicht zu Beginn des Sprints eher das noch ganz gemäßigt abgelaufen ist, aber sich gegen Ende alles geballt hat, weil, wie du jetzt schon gesagt hast, zum Beispiel der Kunde gekommen ist und noch ganz viel reingegeben hat. Dass das Ziel ist, so ein bisschen das in einem Rahmen zu halten, wie die Belastung am Ende sich gestaltet von den Beschäftigten, dass das nachhaltig ist und dass die in einer nachhaltigen Geschwindigkeit ihre Arbeit erledigen können, die eben nicht zu extrem viel Stress an bestimmten Punkten führt.
Was ich jetzt da auch nochmal raushöre, das Thema beschäftigt mich auch gerade, das ist ja, dass neben der produktiven Arbeit am Produkt, also neben der Arbeit am Produkt, ganz viel Zeit gebraucht wird für diese zwischenmenschlichen Dinge, ja, also für die Aushandlung des Teams, für die gemeinsame Findung einer Definition von Agilität, für Konfliktlösung, für gerade in crossfunktionalen Teams auch Meetings, die irgendwie diese verschiedenen verteilten Teams mal wieder zusammenführen oder die Kommunikation, den Kommunikationsaustausch da irgendwie stärken. Und das ist ja oft gar nicht so richtig eingeplant, ja. Von den Kapazitäten ist dann ja irgendwie dann nur das Programmieren irgendwie eingerechnet und wenig dazwischen drin. Könnt ihr dazu irgendwie auch was sagen? Weil, genau, das höre ich jetzt so raus aus eurem Worten.
Ich glaube aber, da würde ich direkt mal zu den Ergebnissen übergehen,
Ja.
nämlich die gehen genau auf diese Punkte ein, die du jetzt
Okay,
schon
super.
angesprochen hast. Anhand dieser 7 Kategorien, oder dieser 7 Kriterien, die jetzt Manuel in der Definition vorgelesen hat, war so ein Ziel von unserem Teilprojekt, dass wir einen Check entwickeln, irgendwie einen Check, dass Teams oder Einzelpersonen mal so den Status quo ermitteln können, dass die ein Reflexionstool bekommen, um zu gucken, wie sind wir überhaupt gerade aufgestellt hinsichtlich guter agiler Arbeit und wo gibt es Nachbesserungsbedarf. Und aus der Definition im Endeffekt ist dann eben ein ganz zentrales Produkt von DGIP entstanden, und zwar der Selbstcheck gute agile Projektarbeit. Den findet man eben auch auf der Seite. Das sind im Endeffekt Fragen, die sich an diesen 7 Kategorien entlanghangeln, die in der Definition von gute agile Projektarbeit zu finden sind. Und das Ziel ist eben, wie schon gesagt, zu ermitteln, wo steht das Team überhaupt, zu reflektieren, was funktioniert schon gut, was funktioniert vielleicht im Sinne der guten Arbeit noch nicht. Und es gibt eben so eine erste Auskunft darüber. Das heißt, man klickt sich durch diese verschiedenen Fragen durch, beantwortet das und bekommt danach eben ein Ergebnis. Kann eine Einzelperson, kann ein Team durchführen. Geht schnell und einfach, dauert wirklich nicht lang. Und danach bekommt man ein Spinnennetzdiagramm, mit dem, glaube ich, sehr viele Personen schnell intuitiv sehen, okay, hier bin ich so aufgestellt, hier bin ich so aufgestellt. Eben wieder anhand der 7 Kategorien entlang. Und hier sieht man dann einfach direkt anhand einer Skala, in der man sich einordnen kann, zum Beispiel im Bereich Teamkultur bin ich eher so Medium, da befinde ich mich eher im unteren Drittel. Oder mit dem Kunden, das läuft ganz, ganz, ganz schlecht zum Beispiel. Oder ich bin hinsichtlich Governance und Führungsstrukturen, was eben ein Kriterium ist, ganz gut aufgestellt, dass diese agilen Strukturen sich gut in meine Umgebung einpassen. Und das bietet eben so diese erste Möglichkeit zu checken, wie stehen wir da? Und vor allem ist es das Ziel von diesem Selbstcheck, so die Personen und die Teams oder Einzelpersonen erstmal in so ein Doing zu bringen, in einen Reflexionsprozess und auch in Austausch miteinander zu bringen, dass die dieses Tool nutzen, sich danach hinsetzen und darüber sprechen, wieso sind wir hier so schlecht. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Es geht um Partizipation bei unserem Projekt. Es geht darum, dass die Beschäftigten einen Raum auch bekommen, ihre Erfahrungen zu teilen, weil die am Ende ja die Experten ihrer Arbeit sind und genau wissen, wie die Prozesse laufen und wo die Probleme sind. Und das Schöne am Selbstcheck ist tatsächlich auch, dass man den ja immer wieder machen kann. Also man kann den so als Evaluationstool auch nutzen. Das heißt, wir machen jetzt den Check, okay, wie stehen wir da? Und in 2 Monaten machen wir nochmal alle gemeinsam diesen Check und sehen dann, was sich getan hat oder wo immer noch Nachbesserungsbedarf ist. Mhm. Genau, das ist so ein ganz zentrales Produkt aus dem Projekt.
Das klingt total wertvoll, ne? Also ihr habt nicht nur Status quo erhoben, sondern ihr habt anhand eurer Erkenntnisse auch Hilfestellungen entwickelt, ja, die man direkt einsetzen kann. Also klassisches Beispiel, ich arbeite ja auch als agiler Coach, wunderbar, ja. Also kann man an die Hand nehmen als agiler Coach, mit so einem Check in ein Team gehen und dann gemeinsam mit dem Team mal reflektieren, wo hakt's denn, ne? Oder wo liegen die Probleme vielleicht? Super cool. Aber ihr habt noch mehr entwickelt. Vielleicht könnt ihr dazu noch was erzählen. Noch mehr Tools.
Genau. Vielleicht, weil du das jetzt auch gerade so formuliert hast. Wir haben quasi nicht nur Status Quo erhoben, sondern eben auch perspektivisch das entwickelt. Vielleicht kurz dazu auch gesagt. Also das haben wir dann auch nicht sozusagen unter uns gemacht, sondern kurz zum Vorgehen. Wir sind mit den Ergebnissen, die wir über das Quantitative und Qualitative erhoben haben, wieder zurück in die Teams, in die Unternehmen gegangen und haben mit denen in Workshops Perspektiven erarbeitet. Ah. Also wir haben die konfrontiert mit den Ergebnissen. Und gesagt, so hier, systematisch gibt es bei euch diese und diese Probleme. Also nicht, dass sie die nicht selbst schon auch erkannt hätten, aber sozusagen das nochmal ihnen vor Augen geführt und dann darüber diskutiert, wie kommt man denn da raus? Oder was gibt es vielleicht in bestimmten Teilen eines Unternehmens, gibt es vielleicht schon Lösungen für ein spezifisches Problem, aber wie lässt sich das systematisieren und wie lässt sich das eben vielleicht auch skalieren? Mhm. Und da haben wir dann letztlich so 3 Modelle entwickelt, auf die dann auch, also Amelie hatte gerade den Selbstcheck erwähnt, nach diesem Selbstcheck werden auch sozusagen Empfehlungen gegeben, ja, hier gucken Sie sich doch die Modelle mal an. Mhm. Ja, und da gibt es 3, die einerseits Modell zu Teamentwicklung, Modell zur Qualifizierung für gute agile Projektarbeit und Modell zur Gestaltung von Kundeninteraktion. Und es gibt noch ein Skalierungskonzept. Aber vielleicht mal erst zu dem ersten Punkt, zu der Teamentwicklung, weil du das auch gesagt hast. Ja, es geht nicht nur darum, zu wissen, wie man programmiert, um es jetzt mal ganz einfach zu formulieren, sondern diese Methode und auch eben diese Methode zu kennen und aber eben auch letztlich zu wissen, wie meine Mitbeschäftigten arbeiten, ja, und das sozusagen ist Teil, ganz wesentlicher Teil des Teamentwicklungsprozesses. Ja. Und uns wurde da klar, jetzt gibt's ganz viel, wir gehen in den Hochseilgarten, klassisches Beispiel. Ja, ja, so zu Teambuilding-Maßnahmen.
In den letzten 15 Jahren war das immer so Standard.
Genau. Und da haben wir gesagt, so, okay, das hat auch irgendwas für sich, ne? So sozialen Events, auch mal, um sich kennenzulernen. Aber wichtig ist ja, wie arbeitet man zusammen? Was sind zum Beispiel so Qualitätsstandards, die man hat? Und das heißt, uns war wichtig, dass wir gesagt haben, diese Teamentwicklung und diese Prozesse, die müssen gegenstandsbezogen und arbeitsbezogen sein, sozusagen. Also das heißt, wir haben das dann, also gibt es unterschiedliche Bausteine in dem Modell. Eins ist so Work-Mob, also dass man sagt, okay, jetzt eine Woche, die erste Woche mal nach dem Kickoff irgendwie so arbeitet man mal eine Woche zusammen, dass man sich auch einstellen kann auf den anderen und so weiter. Das ist als zentrales Element oder zentraler Baustein, also sozusagen ein Möglichkeitsraum zur Interaktion schaffen, aber eben zur arbeitsbezogenen Interaktion. Ja. Mhm. Genau. Das zweite ist diese Qualifizierung, weil das haben wir auch oft rausgehört, Amelie hat auch gesagt, sie ist Scrum Masterin. Das häufig werden dann Schulungen gemacht, und dann hat man einen Scrum Master, aber erstmal ist nicht so klar, was passiert jetzt eigentlich mit dem. Ja? Also das wurde quasi der Wunsch geäußert, das Ganze praxis- und zeitnah zu machen. Das heißt, so eine zentrale Botschaft vielleicht die Durchführung von Schulungen, die ist quasi notwendig, ne, dass man das kennenlernt, aber das ist nicht hinreichend.
Ja, ja, klar.
Es müssen quasi noch andere Punkte gefunden werden und die Qualifizierung muss so ein bisschen in andere Richtungen und in andere Bereiche, in anderen Bereichen stattfinden. Und da haben wir zum Beispiel ein Hospitationsmodell vorgeschlagen, das auch nicht nur auf die Teams beschränkt ist, weil das ja auch ein Problem ist, dass die Vorgesetzten manchmal gar nicht wissen, was bedeutet es eigentlich, in einem Sprint zu sein oder etwas zu planen, dass man sagt, okay, mach doch da mal mit. Mhm. Ja? Also klar, das sind alles zeitintensive Punkte, aber es ist halt wichtig, um diese Potenziale zu heben. Und das Letzte ist ganz zentral, also der zentrale Vorteil ist ja diese Kundennähe oder Kundenintegration. Ja? Das kann sich aber dann eben auch ins Gegenteil verkehren, wenn es letztlich diese Probleme gibt, die ich schon erwähnt habe, ne? Falsche Vorstellungen oder so. Und da haben wir auch ein Modell entwickelt, das sagt, also diese Interaktion zum Kunden, diese Beziehung, die muss gestaltet werden, ja, aktiv. Und da haben wir auch Bausteine entwickelt, Beispiel ein Envisioning Workshop am Anfang, das wirklich klar ist, was ist und wo sind auch die Punkte, wo der Kunde, die Kundin eingreifen kann. Ja. Genau. Also Das sind jetzt mal die Punkte. Vielleicht ganz kurz, um das zu skalieren, haben wir auch, da können wir aber weniger dazu sagen, weil das ein anderes Teilprojekt war, von einem Projektpartner ein Skalierungskonzept noch entwickelt, wo 18 Schlüsselfaktoren identifiziert wurden und auch wichtige Handlungsempfehlungen gegeben wurden. Identifiziert wurde, wer muss dann an der Stelle was machen, wer ist da involviert, wen betrifft das. Aber das kann man ja dann vielleicht im Nachgang, das gibt es als PDF.
So können wir im Blogpost verlinken oder so, genau. Aber um das jetzt mal so zusammenzufassen, habt ihr so ein bisschen anhand dieser 7 Ergebnisse oder 7 Ankerpunkte, wo man ansetzen kann, um gute agile Arbeit zu etablieren, Leitlinien, Hilfsmittel, Checklisten, was auch immer entwickelt. Ja, nicht an allen 7, aber zumindest an denen, wo ihr das meiste Potenzial oder was auch immer gesehen habt.
Genau, und noch ergänzend dazu, was jetzt auch in dem Projekt stattgefunden hat, jetzt aber nicht unser Teilprojekt war, aber was, glaube ich, auch sehr erwähnenswert ist, ähnlich wie der Selbstcheck wurde auch von einem Forschungspartner ein Toolcheck entwickelt. Ganz oft ist es ja so, dass irgendwie in dem agilen Prozedere plötzlich ganz viele Tools eingeführt werden. Dann haben wir auf einmal Trello, dann haben wir auf einmal Slack, also irgendwelche Tools, die viel versprechen, bei denen aber ganz oft nicht so richtig drüber nachgedacht wird oder vor allem die Beschäftigten nicht gefragt werden, bringt euch das wirklich was? Braucht ihr das wirklich? Und in dem Kontext ist eben auch ein Toolcheck entstanden, der sozusagen anhand, genau ähnlich aufgebaut wie der Selbstcheck, anhand von Fragen eben ermittelt, welche Toolgruppen für die Arbeit im Team richtig wären oder welche man in Betracht ziehen sollte. Und hier ist auch wieder das Gleiche. Es soll schnell gehen. Es ist ein Online-Tool, um das schnell herauszufinden. Und es soll wieder die Beschäftigten und das Team vor allem, das am Ende damit arbeiten soll, in den Austausch bringen, darüber zu diskutieren, was ist wirklich das, was uns Mehrwert bringt in unserer Arbeit tagtäglich. Und der ist zum Beispiel auch auf unserer Website zu finden, der eben auch als Reflexionstool genutzt werden kann, um am Ende nicht, wie unser Kollege gerne sagt, in die Tooleritis zu verfallen, die nämlich oft, die wir oft in unseren qualitativen Interviews gefunden haben, nämlich, dass es Unmengen an Tools gibt, aber jeder sagt, eigentlich brauchen wir das gar nicht.
Ja, naja, der Standard ist so irgendwie, erstmal Jira und Confluence einführen, das braucht man irgendwie und egal, wie viel Sinn darin ist oder wie kompliziert es vielleicht für dieses Team tatsächlich in der Nutzung sich gestaltet, aber es wird erstmal mit Tools geschmissen, ja, das stimmt.
Ja, genau. Ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil du halt nach den 7 Punkten gefragt hast. Aber bei den Ausführungen von Amelie hat man ja auch schon gemerkt, die Maßnahmen beziehungsweise dann eben auch die Tools, die Online-Tools liegen teilweise auch quer zu diesen Kriterien,
ja,
Zahlen, die also sozusagen helfen in der Kundeninteraktion, aber eben auch bauen methodische Kompetenzen auf, wenn man das entsprechend gestaltet. Aber was natürlich auch, das muss man bei all diesen Tools sagen und Maßnahmen, das ist natürlich kein irgendwie One-Fits-All Modell. Ja, das ist auch nichts, wo ich jetzt da reingehe. Das ist immer entsprechend der lokalen Gegebenheiten zu verwenden und so. Deswegen haben wir das auch als Bausteine konzipiert. Also das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil dass man da nichts überstülpen kann und keine Garantien sind und man auch nicht sozusagen so, es wird etwas ausgegeben, eine Zahl ausgegeben und dann an der Zahl kann man jetzt ablesen, dass das und das ist. Das ist quasi, war nicht das Ziel unserer Tools und kann das Tool auch nicht leisten oder die Maßnahmen, sondern es geht viel mehr darum, Prozesse anzustoßen, Reflexionen. Aber das haben wir ja auch teilweise schon gesagt.
Ja, das da steckt so ein bisschen was drin, was sich als Soziologe wahrscheinlich auch viel beschäftigt bei dem Projekt, dass wir bei klassischer Projektarbeit oder allgemein Projektarbeit, Teamarbeit in den letzten Jahren auf so den mechanistischen Blick vielleicht auch hatten und dann eben mit Tools und Prozessen versucht haben, da zu optimieren. Aber ich glaube, gerade bei Agilität oder agiler Zusammenarbeit muss man ganz viel die agilen Werte, die agile Kultur, agile Haltung mit einbeziehen. Und da kann man nun mal selten mit Tools und Checklisten und weiß ich nicht arbeiten, sondern das ist ein kommunikationsgetrieben, menschlich orientierter Prozess, wo man irgendwie reingehen muss. Und genau, und das ist, glaube ich, vielleicht so das, was man sich da bewusst macht immer oder machen sollte, dass da so diese BWLer-Sicht vielleicht nicht alleine ausreicht. Und genau.
Und was vielleicht auch noch bei dem, was du jetzt gesagt hast, also wobei man mit dem Agilen vielleicht auch noch nicht an das Ende gelangt ist, weil wenn man sich nämlich historisch vor Augen führt, du hast jetzt die Projektarbeit, die klassische Projektarbeit und davon das Agile abgehoben, aber ja schon die Projektarbeit war ja sozusagen eine Reaktion auf zu starre bürokratische sozusagen Organisationsweisen, jetzt mal ein bisschen allgemein gesprochen. Das heißt, es gibt da sozusagen, also die Projektarbeit hat sich abgegrenzt davon, dieses Agile grenzt sich von der Projektarbeit ab und so, aber man merkt, diese Selbstorganisation muss man sich immer weiter nähern. Also das wird halt quasi nicht das Ende sein.
Ja, klar.
Und was in dem Kontext auch spannend ist, ist, dass ich bin jetzt noch in einem anderen Projekt beschäftigt, wo es um Agilität im Engineering-Bereich geht. Das heißt, wir haben jetzt nicht mit Coding zu tun, sondern mit physischen Produkten. Mhm. Und was da so die ersten Tendenzen in den qualitativen Interviews zeigen, ist auch, dass Selbstorganisation an ganz, ganz vielen Ecken schon stattfindet. Mhm. Aber es wird nicht agil genannt. Mhm. Und dass die Leute das vielleicht schon immer so praktiziert haben, die Beschäftigten, aber das nicht so auf dem Schirm war. Und das, glaube ich, ist auch was man irgendwie im Kopf behalten sollte, wenn man versucht, das einzuführen, dass man erstmal fragt, wie organisiert ihr euch denn überhaupt? Wie macht ihr das überhaupt? Es wird einfach oft von oben reingeschüttet und gesagt, okay, wir machen jetzt agil. Es wird den Leuten nicht erklärt. Und am Ende bedeutet das für die ganzen Personen dort einfach nur noch mehr on top und noch mehr Strukturen und Stress.
Ja, ist interessant. Ne? Also agiles Arbeiten als Selbstorganisation zu verstehen, bedeutet nicht, dass Selbstorganisation nicht auch ohne Agilität funktionieren kann.
Ja, genau.
Ihr habt im Vorgespräch, haben wir darüber geredet, auch irgendwie erzählt, dass ihr auch im Bereich der Verwaltung da irgendwie was begleitet. Kannst du da nochmal was zu erzählen, Amelie? Finde ich auch spannend.
Ja, und zwar ein Bereich, also wir hatten unser Projekt, das jetzt, glaube ich, bis 2019 gelaufen ist, und in dieser Projektlaufzeit haben sich so ein paar neue Themen noch stärker an Relevanz herauskristallisiert. Das war zum einen eben Agilität im öffentlichen Dienst und zum anderen künstliche Intelligenz im als Unterstützung des agilen Prozesses. Zum öffentlichen Dienst ist es so, das war jetzt auch nicht bei uns angelagert, das war beim ISF München angelagert, dieser Teilbereich. Ist ja im Endeffekt öffentlicher Dienst ein Bereich, der nicht marktorganisiert ist, der nicht eben durch Marktgeschehen gesteuert wird, vor allem auch, was natürlich einen ganz anderen Kontext als jetzt ein Unternehmen hat, dann mit sich bringt. Und die Frage war hier so, was für einen Platz oder hat überhaupt agile Arbeit, gute agile Arbeit hier einen Platz? Und wenn ja, wie? Mhm. Und die Ergebnisse, die unsere Kollegen da so herausgearbeitet haben aus den Interviews mit Experten und Expertinnen waren zum einen, dass es hier eine ganz andere Breite von Belastungen gibt. Die Arten von Belastungen sind anders durch eben inhaltlicher Natur, durch die organisationalen Strukturen oder die formellen Strukturen, die eben in den Bereichen vorzufinden sind. Was darauf schließen lässt, dass eben nur eine ganz individuelle Anpassung möglich ist im Sinne der Agilität, vor allem der guten Agilität. Das heißt, man muss diese ganzen anderen Rahmenbedingungen, den anderen Kontext einfach beachten. Und da das eben noch überhaupt nicht stark verbreitet ist, dieses Thema, das kommt gerade eher so in dem Bereich des öffentlichen Dienstes an, braucht man einfach viel mehr Fallstudien mit Beschäftigten und muss vor allem auch diese Konzepte einfach mal erst erproben in diesem Bereich. Genau. Und zu dem ganzen KI-Thema noch kurz. Die Relevanz ist eben in den letzten Jahren so hoch gegangen, dass KI und Agilität auf einmal auch ein Thema war. Und die Frage so, welchen Zusammenhang gibt es zwischen KI und Machine Learning Tools und dem agilen Arbeiten im Sinne der guten agilen Arbeit? Und gibt es da vielleicht schon Anwendungsszenarien, die in der Praxis stattfinden? Und ist vielleicht künstliche Intelligenz auch ein Treiber, um den agilen Prozess voranzutreiben und zu unterstützen? Und das war jetzt unser Teilbereich dann eher, wo wir mit Experten und Expertinnen aus den Bereichen gesprochen haben. Da hat sich gezeigt, dass das alles noch sehr explorativ, ehrlich gesagt, ist. Also man entwickelt vielleicht KI-Tools, die man dann agil entwickelt. Genau. Aber die Einstellungen von den Beschäftigten ist sehr ambivalent hinsichtlich dem Einsatz von KI im agilen Prozess. Also wir haben ExpertInnen gehabt, die haben gesagt, ich würde sofort
Gib mal ein Beispiel, Amelie, weil man kann sich das so schwer vorstellen. Also KI entwickeln ganz viele Teams, ja, aber was bedeutet das im Prozess, KI zu benutzen? Genau,
also ein Thema war eben die Ticketschätzung, User-Story-Schätzung. Hier hat eine Person in den Interviews gesagt, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mit anhand einer KI, die eben Daten von früheren Schätzungen zu Projekten hat, die Aufwände schätzt für den Sprint zum Beispiel. Das war eine Person, die allerdings noch nicht mit KI tagtäglich zusammenarbeitet, also die nicht gestaltet, die gestaltet die KI nicht, die programmiert die Algorithmen nicht etc. Dagegen eine Person, mit der wir gesprochen haben, die KI entwickelt, also die Algorithmen für Websites zum Beispiel entwickelt, die hat gesagt, ich würde nie meinen Entwicklern diese Aufgabe abnehmen oder meinem Team diese Schätzaufgabe abgeben, weil die KI das nie so präzise kann. Also meine Entwickler und Entwicklerinnen haben viel, viel mehr Expertise in dieser Schätzung, in der Einkalkulation von sämtlichen Störfaktoren, die sich in einem Sprint vielleicht ergeben können. Und da hat sich gezeigt, das ist einfach super ambivalent, während manche auch gesagt haben, KI könnte die siebte Person im Team am Ende sein.
Wow. Okay.
Ja, also es hat sich gezeigt, es gibt eine sehr große Bandbreite. Man kann auch grob sagen, umso mehr Berührungspunkte man mit künstlicher Intelligenz und der wirklichen Arbeit mit Algorithmen hat, umso realistischer ist die Einschätzung der Person gewesen. Und wir haben so 5 Szenarien am Ende ausgearbeitet, die aber eben alle das sind Prognosen, das sind Zukunftsszenarien, die aus der heutigen Sicht eben mögliche Wege beschreiben, wie sich das entwickeln könnte, die aber nicht unbedingt eintreten müssen, sondern vielmehr geht es darum, dass man sich klar macht, wo stehen wir aktuell, wo kann es hingehen und dann muss man diese Wege gestalten. Mhm. Also es geht darum, auch zu wissen, was ist der Aufwand, der in diese Technologie reinfließt. Der bietet einfach also das zahlt sich nicht aus, wenn man die Kosten-Nutzen-Kalkulation am Ende macht im Moment.
Ja.
Was nicht heißt, dass es das nicht irgendwann macht. Aber dann muss man auch natürlich bedenken, wenn wir jetzt wieder zurück zu ganz viel guter agiler Arbeit kommen, die wir ja anstreben, ergeben sich natürlich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im agilen Prozess auch ganz neue rechtliche Fragen zum Beispiel. Wer hat die Entscheidungshoheit, wenn Sachen entschieden werden? Hat es dann das Team, das eigentlich ja selbst organisiert ist, oder die KI, die mir einen Vorschlag macht? Also da gibt es ganz viele neue Punkte, die sich dann natürlich auch ergeben, auch ethische Fragen, ehrlich gesagt. Wann darf die KI überhaupt was entscheiden? Und wer ist am Ende auch verantwortlich für irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut waren? Also es ist, ist noch sehr breit aufgestellt und sehr ambivalent, dieses Thema. Und ich glaube, es ist was so unser Fazit aus diesem Bereich auch oder aus diesen Erhebungen war, es ist wichtig, dass da mitgeredet wird, weil am Ende gestalten wir ja diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz im agilen Prozess, um am Ende gute Arbeit zu bekommen. Aber es bietet sehr viele Ansatzpunkte, um Routinetätigkeiten oder Ähnliches abzunehmen und für Entlastung bei Beschäftigten zu sorgen. Man muss es nur ganz konkret angehen und mitreden, auch in dem Bereich.
Ja gut, das betrifft gar nicht nur agile Arbeit, ne? Ich denke da an ganz viele andere Bereiche, wo man auch eine KI einsetzen kann, um Dienstleistungen zu unterstützen, wird ja zum Teil schon, ne, ob das jetzt irgendwie als Empfangsmöglichkeit ist oder irgendwie um Entscheidungen besser zu treffen oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein ja insgesamt spannendes Thema. Wie kann KI unsere Arbeit unterstützen, verbessern? Nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Ja, mega cool. Danke für den Einblick, Amelie. Da muss ich noch ab und zu mal reingucken, was da noch so kommt. super spannend. Gibt es jetzt noch irgendwie von euch Dinge, die ihr irgendwie noch gerne erzählen würdet, ob jetzt zu den Ergebnissen oder zu irgendwelchen spannenden Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt, gerne auch Situationen, wo ihr irgendwie so Überraschungsmomente habt, die sind auch immer ganz schön, weil ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir sind schon gut fortgeschritten, sonst hätte ich nämlich nur noch eine Frage zum Abschluss, die ich dann stellen würde.
Also wie gesagt, für mich war diese Teamsache auf jeden Fall was Überraschendes, weil ich dachte, das wäre schon klar strukturiert und allen klar, wenn darüber gesprochen wird, dass das Team irgendwas tut, klar ist, wer das Team ist. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ne? Natürlich in Situationen, also wenn man jetzt sagt, das und das wird gemacht und das macht das Team, dann gibt es schon klar zugewiesene Aufgaben und dann ist in der Situation schon klar, wer ist jetzt damit gemeint. Aber dieses Agile ist ja viel ganzheitlicher. Also es ist jetzt quasi nicht dann auf eine Situation angewendet, sondern bezieht viel, viel mehr Aspekte mit ein und dann nicht richtig zu wissen, also weder die Beteiligten noch die dann in irgendeiner Weise mit diesen interagieren, nicht zu wissen, was ist das Team, war dann für mich schon überraschend. Also da haben wir lustige Whiteboard Bilder gemalt in diesen Workshops, wie jetzt die einzelnen Teams mit den anderen zusammenhängen und was dann darüber steht und was das Verbindende ist und wo dann der Produktmanager seine Rolle hat im Vergleich. So, das waren sehr interessante, sehr, sehr lehrreiche Momente, sage ich mal. Und vielleicht ein anderer Punkt noch.
Darf ich noch mal kurz einhaken da an der Stelle, weil ich habe in dem einen Bericht gelesen, dass es auch einen großen Unterschied macht, der räumlichen Verteilung, ja, dass irgendwie Teams, die näher am Headquarter arbeiten oder vielleicht auch vor Ort sind, sich eher als Team fühlen, als bei so remote organisierten Teams, die Leute, die an ganz verschiedenen Standorten zum Teil unterschiedlichen Kulturen irgendwie sind. Magst du dazu noch was sagen, also zu diesem Zugehörigkeitsgefühl, wie hat sich das unterschieden?
Ja, genau, also gerne. Also das ist auch ein super interessantes Thema, über das man vermutlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen könnte im Zusammenhang mit Remote-Arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, also Ganz ursprünglich, es hat sich natürlich auch gewandelt, aber war ja die agile Idee, gerade von diesem Digitalen so ein bisschen wegzugehen, ne? Die Leute wieder zurückzuholen, das alles mit so Kanban-Boards und so halt tatsächlich an, also quasi physisch zu haben, um sich daran abzuarbeiten. Und aber die Gegebenheiten der Unternehmen und sind eben andere, und dann sitzt das eine Unternehmen eben da und der Unternehmensteil sitzt da und der andere Teil sitzt da, ja. Und das sind dann halt auch Leute, die zusammenarbeiten müssen. Und da gab es dann manchmal so eine Situation, das ist vielleicht auch ein schönes Zitat, wo man, ein Entwickler gesagt, naja, manchmal hatte ich das Gefühl, die haben uns das Teilprodukt dann halt so über den Zaun geworfen. Ja. Das war dann halt so, und damit dann umzugehen, war einfach schwierig, wo wir gesagt haben, naja, da brauchst du dann diese Teamentwicklung arbeitsgegenstandsbezogen, weil das einfach ein ganz wesentlicher Teil ist. Mhm. Das andere, was du ansprichst, das ist jetzt auch, wenn man halt quasi an dem tatsächlichen Firmensitz sitzt, während andere eben irgendwo anders, in dem Falle war es tatsächlich europäisches Ausland, sitzt, dann entwickelt sich ein anderes Verhältnis zu der Firma selbst, zu Vorgesetzten, die vielleicht mit mir an diesem Standort
sind. So eine Subkultur dann irgendwie, ja.
Genau. Und dadurch gab es dann in dem, was eigentlich als Team, da haben wir nämlich auch wieder, was Team als Team verstanden wurde, so eine Trennlinie, nämlich entlang geografischer Grenzen auch, oder halt sozusagen. Und ja, also diese Teamgeschichte, diese Teamarbeit, das wird uns, also das beschäftigt uns auch noch weiter. Ja. Also da sind wir jetzt auch mit Kolleginnen weiter dran, das zu bearbeiten.
Ja, mega spannend, auch durch die Corona-Krise, ne? Also beschäftigt ja alle Unternehmen. Remote-Arbeit hat jetzt ja quasi erst Fahrt aufgenommen, sozusagen. Finde ich interessant. Cool. Was war das andere, was du noch sagen wolltest, Manu? Jetzt habe ich dich da unterbrochen.
Nee, gut.
Oder Amelie?
Ein Punkt, der mir nur noch eingefallen ist, auch im Hinblick darauf, dass ich jetzt eben in einem neuen Projekt bin, wo es wieder um Agilität geht. Und das ist, finde ich, was immer wieder passiert. Agilität wird immer mit, also es gibt den Plan und es gibt Agilität. Also es wird immer, Agilität wird als planlos immer verkauft und als mega flexibel. Und das finde ich immer, habe ich gestern erst nämlich in einem Meeting oder vorgestern gesagt, ich finde diese Labelung von Agilität ist planlos. Versus man stellt dann Wasserfall daneben und sagt, das ist der Plan, das ist durchgeplant, finde ich ganz, ganz falsch, weil Agilität hat einen ganz konkreten Plan, ehrlich gesagt. Ja. Und der ist vielleicht an manchen Ecken schon sehr, sehr viel ausgereifter als der Wasserfallplan, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, was ich nach den 2 Wochen, 4 Wochen, wie auch immer, haben werde. Und das finde ich, das hängt in den Köpfen, weil das einfach so reingetragen wird. Keiner definiert das richtig. Und das ist eben genau diese methodische Kompetenz, die wir eben aus dem Projekt auch erarbeitet haben. Die ist wichtig. Wir müssen die Leute mitnehmen. Wir können nicht einfach agil anfangen und sagen, und denen nur so ein bisschen so ein paar Fetzen hinwerfen und sagen, das ist, das machen wir jetzt, aber die haben alle gar keine Ahnung, wie es richtig funktioniert.
Dann wird es eher im sportlichen Kontext immer mit flink und wendig, ne, übersetzt. Also
naja.
Vom Wort her nur.
Ja. Und es ist ja reaktiv, aber es ist nicht planlos. Mhm. Das ist einfach ein großer Unterschied, finde ich.
Ja, spannend. Das heißt, auch wir in unserer Bubble, die sich mit Agilität beschäftigen, müssen immer wieder begreifen, dass es eine Bubble ist und dass viele da draußen einfach noch peripher nur gehört haben, sich irgendwie zufällig beschäftigt haben oder eben schon Vorurteile gebildet haben durch andere Menschen, bevor sie sich überhaupt damit beschäftigt haben. Ja. Auch nochmal ein guter Hinweis. Ja gut, dann würde ich euch tatsächlich die letzte Frage stellen, die ich immer stelle. Wir schauen einfach, was können die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus unserem Gespräch, aus dem Ergebnis eurer Studie. Und deswegen frage ich euch, wenn ihr eure Studienergebnisse anschaut, auch das, was ihr erlebt habt, vielleicht persönliche Eindrücke oder dem, was jetzt noch kommt in den nächsten Forschungsprojekten, Was würdet ihr so, oder habt ihr Tipps, was würdet ihr so Geschäftsführern, Führungskräften, die hier zuhören, mit auf den Weg geben, die sich ja so ganz frisch auf den Weg zu agilem Projektmanagement gemacht haben?
Ich glaube, der erste Punkt ist, agil ist kein Heilmittel und vor allem kein Allheilmittel. Das, glaube ich, kann man auch so stehen lassen. Es wird nicht Probleme lösen.
Die
Also
schon
es
da
hat nicht die
sind, ne?
Problemlösungskompetenz, die sich alle versprechen, ehrlich gesagt. Der zweite Punkt, den wir, glaube ich, eben beide sehr wichtig finden, ist, Kommunikation und Partizipation sind einfach essentiell bei der Einführung und auch bei der Umsetzung. Ich meine, das merkt man ja auch an den ganzen Meetings, die stattfinden. Und das heißt ja nicht, dass es am Ende jedes Meeting auch wirklich geben muss, aber man sollte Raum für Austausch schaffen. Und das ist eben das, was wir im Projekt auch gemerkt haben. Man muss die Leute zusammenbringen, die müssen das erarbeiten, die müssen kommunizieren miteinander. Da lag ganz oft das Problem, dass einfach eine falsche Kommunikation stattgefunden hat. Und was auch ganz wichtig ist und was ich tatsächlich auch aus so meiner praktischen Erfahrung auch bestätigen kann, ist, man muss sich auch Zeit zum Zuhören nehmen, auch wenn das natürlich kein Geld bringt und jedes Unternehmen natürlich Umsätze erwirtschaften will. Aber man muss sich Zeit nehmen zum Zuhören. Man muss die Beschäftigten fragen, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse sind. Man muss herausfinden, wo es Probleme gibt. Wo könnte man wirklich was verbessern aus Sicht der Beschäftigten und anstatt es eben nur zu verschlimmbessern. Ganz oft wird das obendrauf gedrückt und das macht einfach nur mehr Belastung und das gilt es ja zu verhindern. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was, finde ich, vom Management immer vergessen wird. Am Ende sind die Beschäftigten die Experten ihrer Arbeit. Die wissen, was die jeden Tag machen. Die wissen, wie das funktioniert. Die wissen, jeden Stolperstein kennen die. Die wissen, wo ein Prozess manchmal hakt. Und das muss man schätzen und auch mit einfließen lassen. Das heißt, Partizipation nicht über den Kopf hinweg entscheiden, wir machen das jetzt, weil Agilität einfach nicht die Lösung für alles ist und man das eher an die Beschäftigten, Bedürfnisse, an die individuellen Beschäftigten Bedürfnisse anpassen sollte. Und was wir ganz am Anfang auch schon hatten, diese Werte, die unter dem ganzen Agilen liegen, die muss man auch mal besprechen und die muss man auch möglichst so weit es geht leben, weil sonst wird es schief gehen.
Cool. Tolle, tolle Dinge dabei. Dankeschön. Manuel, hast du noch was, oder?
Also ich stimme dem allem zu, was Amelie gesagt hat. Ich würde nur noch eine Sache gerade mit der Lösungsfrage in Bezug auf Agilität möchte ich irgendwie erwähnen. Also, es ist wichtig, kritisch auch über diese Methoden nachzudenken und die Frage nach Problemen eben auch so zu stellen, dass man sagt, okay, das sind vielleicht wirklich Probleme, die jenseits dessen liegen. Und diese Agilität und die Idee von Agilität vielleicht aber auch eher ein Symptom als eine Lösung für die Probleme sind. Ja, also dass man genau, also ich glaube, ich lasse es mal so stehen. Das ist das mitzunehmen, kritisch darüber nachzudenken, das ist wichtig.
Ja,
Ja, über alle Ansätze.
am Ende steht ja die Frage im Prinzip, warum möchte ich überhaupt agiles Projektmanagement, agile Arbeitsweise einführen? Was verspreche ich mir davon? Ne? Also das nicht weil alle auf das Pferd gerade aufspringen, sondern sich diese Frage wirklich ehrlich und kritisch auch mit den Menschen, die im Unternehmen arbeiten, zu stellen. Und ich glaube, dann hat man eine gute Basis, um alle Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, dass es gut funktioniert, dass Kommunikation da ist, Partizipation und so weiter, was ihr genannt habt. Genau. Sehr schön, cool. Das war ein richtig schönes, rundes Ding mit euch. Dankeschön. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Ich habe schon 5 Menschen im Kopf, denen ich diese Podcast-Folge unbedingt empfehlen muss. Sehr cool. Ich danke euch für die Zeit, für den Einblick in die Studie. Mega cool, dass ihr zusammen sogar an einen Ort gekommen seid dafür, denn der Manuel sitzt nämlich eigentlich woanders als die Amelie. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, wir sehr bedanken gerne. Uns für die Einladung.
Ja, danke schön.
Hat Spaß gemacht.
Super, danke euch. Ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und alles Gute. Bis dann.